Lukas. Mhm. Wenn du kochst, bist du da häufig gestresst oder eher ist das für dich so eine gediegene Angelegenheit?
Es ist ein Ausgleich für mich, aber es ist schon auch sehr expressionistisch, wie ich koche. Also so sieht es dann auch aus.
So sieht es dann auch aus, sehr gut. Dann habe ich für dich die perfekte Serie, die das auch widerspiegelt.
Du wirst uns heute eine Kochshow vorstellen?
Ja, schon, ja. Aber okay. Keine non-fiktionale Kochshow, sondern fiktionale Kochshow.
Also nicht Chef's Table, nicht sondern Chef's Table, Ratatouille.
Aber Chef's Table spielt tatsächlich auch eine kleine Rolle.
Okay.
So viel kann ich schon verraten.
Da bin ich mal gespannt. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Egal, ob ihr zuhört oder zuschaut auf YouTube. Ihr seid wie immer herzlich willkommen, das Filmmagazin zu konsumieren, wie ihr gerne möchtet. Was ihr aber auf jeden Fall tun solltet, ist, uns zu schreiben, wenn ihr eine Themenidee habt. Aber erstmal, wer sind wir eigentlich und was machen wir hier?
Wir sind wieder mit der Tür.
Ich bin mit der Tür.
Mit der Zaun in den Tür, ins Tür rein und dann ist alles umgefallen und dann.
Wie
hallo.
Immer.
Ja, hallo. Aber so muss das auch manchmal sein. Herzlich willkommen beim Filmmagazin. Ich bin der Martin.
Ich bin der Lukas.
Und wir treffen uns einmal in der Woche, um über Film und Serien, TV und Streaming-Angebote zu sprechen, um uns mit verschiedenen Phänomenen zu beschäftigen, um die aktuellen News irgendwie einzuordnen, aber auch gerne mal ältere Phänomene uns rauszusuchen, ältere Filme auch vor allen Dingen. Mhm. Irgendwie, was uns mal aufgefallen ist, eine spannende Geschichte, die man aus der Welt des Bewegtbildes irgendwie erzählen könnte. Und in dieser Woche soll es auch ein bisschen lockerer zugehen. Wir haben uns jeweils rausgesucht, was wir beides zuletzt geschaut haben und das mal besprechen, wie wir das gefunden haben, was wir gerade schauen, ob das Tipps sind. Da wollen wir mal sozusagen unsere aktuelle Watchlist sozusagen abarbeiten.
Ja. Normalerweise geht es ja hier um die ganz deepen, großen Sachen. Und wie gesagt, ihr könnt auch welche vorschlagen, die ganz großen Geschichten. Aber heute haben wir uns gedacht, ja, wir machen jetzt einfach mal was Lockeres. Und erzählen euch mal, was wir gerade schauen, weil manchmal ist es ja so, man ist ja manchmal so bei Netflix oder bei Disney Plus oder wo auch immer, bei welchem Streaming-Anbieter man sich auch gerade aufhält, im Doomscrolling gefangen. Geht mir ganz oft so, dass ich mehr Zeit darauf verwende, überhaupt erstmal auszusuchen oder was Neues zu finden, was ich gucken will, als tatsächlich dann zu gucken. Und manchmal findet man ja auch gar nichts. Ihr kennt das, das ist ja ein ganz verbreitetes Phänomen, der Content-Überfluss und das trotz Streik in Hollywood. Deswegen haben wir uns gedacht, Mensch, hier sind mal zwei Empfehlungen, die wir euch geben wollen, die vielleicht gut sind.
Ja, ganz schlimm ist ja, dass das Doomscreen auch noch, wenn man mit mehreren Leuten was gucken will, dann muss man ja versuchen, noch andere Geschmäcker auch noch mit einzuarbeiten.
Ja.
Das ist, finde ich,
man
auch
muss sich das auf jeden Fall, wenn man mit mehreren Leuten guckt, finde ich, muss man sich das auf jeden Fall vorher ausmachen.
Das ist, glaube ich, das
Klügste. Was man gucken will.
Das ist
will.
Der erste Tipp. Erster Tipp an,
erster Pro-Tipp an euch. Macht es euch vorher aus. Ganz kurz, wir haben noch nicht gesagt, wo ihr uns findet. Also, wenn ihr das hier hört, dann habt ihr uns vielleicht schon gefunden, aber wir sagen euch mal trotzdem, was ihr euren Freunden empfehlen könnt, wo sie uns finden. Erstmal filmmagazin.audio ist unsere eigene Website, da kann man auch kommentieren, da könnt ihr auch eure Ideen dalassen, aber es geht auch beispielsweise, Instagram ist so das Netzwerk, das wir am häufigsten verwenden, oder eben auch auf YouTube.
Und dann noch YouTube-Kommentare, natürlich dann auch geöffnet, wo ihr eure Meinung kundtun könnt und auch gerne ergänzen, kritisieren, loben. Alles möglich.
Ja. Und natürlich auch bei iTunes und Co. oder wo auch immer in eurer favorisierten Podcast-App gerne bewerten und 5 Sterne geben am besten oder was auch immer das da für Skalen mittlerweile gibt.
Ich glaube, es sind noch.
Bei iTunes sind es Sterne noch, aber bei einem anderen haben vielleicht andere. Egal, bei Spotify sind wir natürlich auch. Ihr wisst das, ihr findet uns und wir steigen jetzt ein ins Thema, würde ich sagen. Und zwar beginnst du mit einer Serie, die du mitgebracht hast heute.
Für die Leute, die uns auf YouTube anschauen, erkennst du vielleicht schon auch wieder leicht im Hintergrund.
Genau, unscharf.
Das ist das Poster etwas leicht. Und ich habe es ja auch schon mit Kochsendung etwas angekündigt. Und die meisten Leute, die zumindest die auf Social Media viel unterwegs sind, auch in den letzten Wochen, die werden wahrscheinlich schon wissen, um welche Serie es geht. Da ging die auch immer. Die ist auch auf Social Media recht beliebt, glaube ich, auch recht bei der jüngeren Zielgruppe. Habe ich zumindest das Gefühl.
An mir ist er noch nicht vorbeigelaufen, tatsächlich. Mir sagt es gar nichts.
Ist auch spannend, dass es manchmal so komplett an einem vorbeigeht, weil da ist vor kurzem auch die zweite Staffel gestartet. In den USA schon ein bisschen länger. Irgendwie ist es manchmal ein bisschen komisch, weil tatsächlich, also bei uns läuft die auf Disney Plus. Kann man sich die anschauen. Jetzt gibt es 2 Staffeln. The Bear heißt das, Untertitel King of the Kitchen. Und die läuft aber, glaube ich, in den USA halt dann bei Hulu.
FX.
Oder FX. Dann, ach stimmt, FX ist ja dann auch.
Steht zumindest auf der.
Ja, aber es läuft, ich glaube, es ist auch bei Hulu, ist es dann auch im Streaming-Angebot, aber dann im Fernsehen bei FX, das ist ja ein Fernsehsender auch. Deswegen ist das so ein bisschen rechtemäßig ein bisschen komisch geregelt, deswegen kommt es nicht simultan. Obwohl das manche US-Serien, die auch im Fernsehen kommen, auch gleichzeitig eigentlich beim Streaming manchmal erscheinen, wie bei manchen Star Trek-Serien das auch schon passiert ist oder bei Better Call Saul. Ja. Aber naja.
Gut, deswegen ganz so undurchsichtig. FX gehört ja, glaube ich, auch zu Disney. Also das wurde erklärt.
Deswegen. Ach, wer weiß. Aber es ist ein bisschen komisch gewesen. Aber zumindest gibt es jetzt zwei Staffeln, kann man sich komplett anschauen. Die, also es war 2022 im Juni ist die erste erschienen und jetzt im 2023 im Juni dann die zweite Staffel. Und im Mittelpunkt steht, auch hier, der auf dem Brust am größten zu sehen ist, ist Carmen Bersato. Bersato. Daher kommt der Name. Sein Spitzname ist auch Bear. Dann von seinem Nachnamen gezogen. Er ist ein junger Sternekoch, Drei-Sterne-Koch tatsächlich, der dann nach dem Selbstmord seines Bruders beschließt, seinen Job hinzuschmeißen, weil er das auch keinen Bock mehr darauf hat, in dem Sterne-Restaurant zu arbeiten, wo er gearbeitet hat. Und er übernimmt stattdessen den Sandwich-Imbiss seines Bruders. Dieser Imbiss befindet sich aber in einem nicht so guten Zustand. Sowohl recht alte Technik. Das Team ist auch natürlich durch den Abgang oder den Selbstmord des Bruders natürlich auch ordentlich durchgerüttelt und befindet sich in einem schlechten emotionalen Zustand. Aber halt auch hat auch viele Schulden, der Imbiss. Und Carmi, so wie er auch genannt wird, versucht das sozusagen wieder auf Vordermann zu bringen. So, das ist ja ganz grobe Story-Prämisse. Das wird natürlich dann auch typisch für eine moderne Serie, spielt nicht nur Carmen selber eine große Rolle, sondern auch alle Nebenfiguren, die da auch in diesem Imbiss arbeiten und auch die Familie von Carmen bekommt immer sehr viel Storyfutter mit den laufenden Folgen. Da steht unter anderem auch seine erst Assistentin und spätere Co-Chefin Sydney im Vordergrund, die sozusagen auch noch sehr viele Ideen hat, wie man so einen Imbiss auch erweitern kann, damit er eben nicht nur ein Imbiss ist, sondern auch ein bisschen mehr sein kann. Im Laufe der zweiten Staffel wird dann auch das Imbiss dann auch zu einem richtigen Restaurant, das auch nur wieder so wieder Richtung Sterneküche gehen möchte. Sie aber Sydney selber natürlich auch damit zu kämpfen hat, dass sie viele Ideen hat, aber das alles irgendwie dann natürlich auch umgesetzt werden muss. Richard ist auch noch ein wichtiger Charakter. Es war der beste Freund des Bruders, der so ein bisschen auf der Suche nach Sinn ist, der irgendwie als Koch, also er ist kein Koch, er ist aber auch kein Manager. Mhm. Und was ist er dann eigentlich? Und durch den Wegfall des Bruders hat er irgendwie total seinen Halt verloren. Ist jetzt irgendwie so auf der Suche danach, was er eigentlich mit sich anfangen kann. Und deswegen befindet es sich, und Carmen natürlich selber, der natürlich sich gerade in einer extremen Trauerphase befindet, also zum Zeitpunkt, wo die Serie startet, ist der Tod des Bruders so vier Monate her. Mhm. Da ist er natürlich erstmal in dieser Phase, wo er diesen Tod bewältigen muss. Er muss gleichzeitig Chef sein, das Restaurant auf Vordermann bringen. Gleichzeitig hat er auch eine dysfunktionale Familie, die nicht wirklich unterstützen kann und die wir im Verlauf der Serie auch noch mehr kennenlernen. Deswegen kommt da sehr, sehr viel zusammen. Dann gibt es auch noch den Bäcker, der gleichzeitig noch seine todkranke Mutter pflegt und gleichzeitig davon träumt, irgendwann auch so ein Sternebäcker zu werden.
Also alle haben ihr Päckchen zu tragen.
Alle haben ihr Päckchen zu tragen. Und die Serie macht das vor allen Dingen inszenatorisch über zwei Extrem-Modi, wird das erzählt. Einmal über Küchenstress, über extremen Küchenstress. Da wird ganz viel mit schnellen Schnitten gearbeitet. Manchmal auch mit One-Takes, wo die Kamera hin und her fliegt. Und mit sehr vielen Close-Ups, wo dann wirklich die Kamera hin und her schneidet zwischen den angestrengten Gesichtern, wo sich die Charaktere vor allen Dingen zwei Wörter an den Kopf schreien. Einmal ist das Corner, für Ecke. Wenn man irgendwie sich gerade mit dem Topf irgendwo woanders hin bewegt und man anschreit, hier, ich komme gleich um die Ecke, bitte stößt mich nicht an. Dann schreit man Corner und Behind, was im Prinzip das Gleiche ist. Ich bin gerade hinter dir. Bitte pass auf, dass du mich nicht umstößt. Also die Charaktere schreien sich ständig Corner und Behind. Das ist auch schon ein bisschen ein Meme geworden, auf Social Media. Und das zweite Extrem ist dann das komplette Gegenteil, ist dann nämlich ein verstehender Dialog, ganz in Ruhe, wo sie zwei Charaktere einfach näher kennenlernen, wo sie über ihre Probleme sprechen. Da gibt es auch teilweise Folgen, die dann total runtergefahren sind, wo es dann wirklich auch nur so eine Figur im Vordergrund steht, die dann irgendwie gerade in einer Findungsphase ist und die dann so einen Dialog mit einer anderen Figur hat und die, wo man wirklich merkt, da geht es darum, wie geht's dir eigentlich? Wie geht's dir wirklich? Und dann wirklich hinterher fragen, na, was ist denn? Und da ist die Serie, arbeitet mit diesen zwei Extrempunkten sehr, sehr stark, um so ein bisschen auch so für so ein Auf und Ab, so eine Achterbahnfahrt, wie man das gerne nennt, gerne macht. Gerade so, was diesen Küchenstress angeht, dafür ist die Serie, glaube ich, auch schon mittlerweile ein bisschen bekannt geworden. Das hat sie auch selber, glaube ich, gemerkt. Deswegen, was ich schon, also ich finde die Serie gut natürlich, deswegen möchte ich sie auch vorstellen. Und wer die noch nicht gesehen hat, ein bisschen Fable für eine Küchenshow hat, die natürlich aber auch viel Charakter, wo es viel auch um die Charakter, die Charaktere und um Charakterentwicklung Entwicklung geht. Aber für mich übertreibt sie manchmal auch so ein bisschen diesen Stressfaktor, weil es ist schon manchmal so ein Gimmick geworden.
Ja.
Weil es gibt dann auch in der zweiten Staffel so eine Weihnachtsfolge, die endet auch richtig gut und mit einer super spannenden, super stressigen Situation und die auch für die Charaktere sehr, sehr wichtig ist, um die auch zu verstehen. Aber da gibt es am Anfang auch so eine Szene, wo dann die Mutter der Familie total im Weihnachtsstress ist, weil sie irgendein krasses Essen für die ganze Familie machen und natürlich total überfordert ist und aber sich auch nicht helfen lässt. Mhm. Und das wird so in die Länge gezogen. Also das ist irgendwie am Anfang ist das so eine 10-Minuten-Sequenz, wo sie die Charaktere einfach nur anschreien, wo die Mutter sagt, hier, ich muss noch das und das und das machen. Und dann kommt irgendein Onkel vorbei, der sagt, hier, irgendwie ist was mit dem Tisch nicht in Ordnung. Und kannst du mal kurz hier gucken, hier ist noch irgendwas mit der Beleuchtung und der Weihnachtsbaum und blablabla. Und ständig die Charaktere schreien sich ständig an hin und her. Und das ist so, man hat es nach 3-4 Minuten, hat man es verstanden.
Okay.
Aber dann geht es nochmal so lang.
Ja.
Und da finde ich, das hat die Serie manchmal, dass sie dann das zu sehr zu einem Gimmick macht und zu sehr Selbstzweck wird, dieser Stress, weil sie einfach wissen, dafür sind wir bekannt. Wir sind auch 50%, wir sind wie eine Stressserie. Wir wollen Stress erzeugen.
Na toll. Ich gucke mir das alles an, um ein bisschen vom Stress runterzukommen.
Ja,
und jetzt gucke ich mir Stressserien an.
Genau, und dann kommt natürlich aber dann die Folge, wo es dann wieder zurückfährt und dann kommst du wieder, ne? Und dann bist du auf und ab. Aber ja, die verursacht auch bei dir viel Stress. Deswegen, da finde ich manchmal, dass die Serie sich ein bisschen oder der Bär sich ein bisschen zurücknehmen könnte, weil es da manchmal so ein bisschen der Sinn fehlt und manchmal dann auch dann einfach nur noch anstrengend wirklich ist, dem zuzuschauen und dann wirklich einfach den Sinn dahinter verliert. Mhm. Aber trotzdem eine super interessante Serie, die dadurch gerade durch dieses Auf und Ab auch so eine Sogwirkung erzeugt und irgendwie trotz, obwohl da viel Scheiße passiert und es da um viel ernste Themen auch geht, erzeugt die auch so ein bisschen eine Art Wohlfühlatmosphäre, gerade natürlich, wenn es um das Essen geht, weil es sieht natürlich alles auch top aus. Mhm. Und da kommt auch Chef's Table ins Spiel. Die haben da auch einen der Chef's Table-Macher, haben die da mit engagiert für die Essensaufnahmen, was man auch dann ab der zweiten Staffel besonders dann offensichtlich wird, wenn dann wirklich da die Essen drapiert werden und man dann diese Sterneküche dabei zusehen kann, wie die essen. Und vor allen Dingen auch ab der zweiten Staffel ist halt auch die Star Power ordentlich zugenommen. Da gibt es wirklich dann so für einzelne Folgen gibt es dann so einen Charakter, einen Gaststar, der dann kurz auftreten darf, der dann irgendeinen Koch spielt oder so, der dann dem Team Tipps gibt und dann auch wieder verschwindet. Da hat man wirklich sich ordentlich ins Zeug gelegt. Dann geht man kurz mal sozusagen, geht ein Charakter um die Ecke und zack, steht dann noch ein neuer Star.
Ja.
Auch in der Weihnachtsfolge ist dann irgendwie jedes der Familienmitglieder, die man da dann zum ersten Mal kennenlernt, wird dann irgendwie von einem anderen bekannten Gesicht gespielt. Ich möchte jetzt auch nicht spoilern, aber ist ganz spannend zu sehen, wie die vor allen Dingen in der zweiten Staffel man gesehen hat. Weil die sehr erfolgreich war, dass man da noch mal ordentlich Geld reingesteckt hat,
ja.
Dass da viele bekannte Gesichter vorgekommen sind. Deswegen auf jeden Fall eine sehr empfehlenswerte Serie. Ein Aspekt, den ich noch am Ende ansprechen wollte, wo ich mir aber unsicher noch ein bisschen bin, weil irgendwie, ich finde auch, die Serie wird ziemlich gefeiert,
ja.
Und ist auch super inszeniert, gedreht, schöne Kameraperspektive hat durch diese vielen Close-Ups, die schnellen Schnitte auch so einen total eigenen Stil, was auch viele Serien halt, wo man merkt, die sind so auf Content gedrillt, die sollen halt einfach nur, damit das Streaming-Angebot voll wird, gemacht wird.
Ja.
Die haben nicht so eine Identität. The Bear hat eindeutig eine Identität. Mhm. Aber was ich ein bisschen schade noch finde, ist es halt, dass die Serie trotzdem irgendwie positiven Stress romantisiert und trotzdem diesen Küchenstress, den trotzdem sehr viel abgewinnen kann. Und das kann schon mal bisschen schwierig werden, weil es gibt dann auch zum Beispiel eine Folge, wo dann der Richie sozusagen, der ist ja auf der Suche nach dem Sinn, was kann er, weil er kann nicht kochen, aber er kann auch nicht wirklich managen. Was soll er eigentlich in diesem Imbiss/Restaurant dann eigentlich mal machen? Da geht er dann zu dem Sterne-Restaurant, wo halt Carmi angefangen hat zu lernen und wo er dann auch jahrelang gearbeitet hat. Dort geht er nach quasi ein mehrwöchiges Praktikum, um sich zu finden. Und dieses Restaurant ist quasi eines der besten Restaurants der Welt, so wird das auch beschrieben. Und die sind absolut hardcore. Also so, wie man sich wirklich ein Sterne-Restaurant vorstellt, die wirklich ihre Leute, man muss es sagen, ausbeuten und wirklich drillen bis zum Gehtno. Also Richie muss auch erstmal eine Woche lang um 4 aufstehen, damit er mehr den ganzen restlichen Tag Gabeln putzt. Und wenn er das durchhält eine Woche, dann darf er die nächste Stufe machen. Und es gibt auch dann einen seiner Kellnerfreunde, die ihm sozusagen erstmal einweisen, erzählen ihm auch so, dass es für ihn nichts Besseres gibt, als dem Gast zu dienen.
Ja.
Und dass es so eine super Erfüllung ist, weil die Leute träumen, die sparen jahrelang vielleicht darauf, in diesem Restaurant endlich essen gehen zu dürfen. Und deswegen muss das auch der beste Besuch aller Zeiten sein.
Mhm.
Und deswegen ist, wenn der Gast sagt, er möchte eine Chicago-Style-Pizza haben, hat die noch nie gegessen, dann rennst du aber zu einem Chicago-Style-Restaurant, holst dir die Pizza, rennst zurück, dann bereiten wir die Pizza nochmal auf und servieren die. Mhm. Also quasi, du gibst alles, du machst dich fertig dafür. Also es gibt dann auch eine Szene, wie dann einer der Chefköche, die Bedienstete und die Angestellten anschreit, warum denn da Schmutzflecken auf dem Teller sind. Und das kostet uns 47 Sekunden, wenn wir hier die Schmutzflecken entfernen können. Das können wir uns nicht leisten, diese 47 Sekunden Verspätung. Und fick dich, Garrett. So ist der Umgang. Und das ist präsentiert in einer Art von Sinne, ja, ist anstrengend und wenn du das nicht abkannst, dann geh lieber, aber irgendwie, wenn es funktioniert, wenn dann dieser ganze Stress, wenn das Zahnrädchen ineinander laufen, dann gibt es auch nichts Besseres.
Ja, okay. Also ist es quasi schon ein bisschen eine Glorifizierung von diesem Crunch.
Ich habe das Gefühl, ja.
Den man ja aus, wenn man sich mal auch Dokus anschaut über Küchen, den man ja erkennt, weil es gibt ja tatsächlich in vielen Küchen geht's harsch zu. Ja. Aber ob man das dann in so einer Serie glorifizieren muss, ist natürlich die Frage.
Das ist halt auch so ein bisschen ein Streitpunkt. Wie sehr wird es romantisiert, wie sehr wird es auch kritisiert, weil natürlich auch, wenn man sich Carmen hier auf dem Poster anschaut, der ist natürlich auch fertig mit den Nerven, weil er hat auch von seiner Familie nur Stress gelernt. Deswegen muss er erst quasi im Job imitieren, merkt aber natürlich, wie es ihn fertig macht, wie es eigentlich alle Leute fertig macht. Aber irgendwie, man kann doch nicht anders funktionieren. Vielleicht wird es in den späteren Staffeln auch nochmal stärker in den Fokus gerückt. Aber bisher in den zwei Staffeln, wurde das jetzt nicht so gesagt, es gibt vielleicht auch eine andere Methode, richtig geiles Essen zu machen, einen Gast zu verwöhnen. Das ist natürlich die Aufgabe eines Restaurants in einer gewissen Art und Weise, ohne sich fertig zu machen. Und es gibt natürlich dann auch einen Chefkoch, der in der Vergangenheit von Carmen halt das totale Arschloch war, auch so gezeichnet wird, dass er ihn fertig gemacht hat. Der wird auch als toxisch beschrieben, aber das sind dann so diese Einzelpersonen. Das ist nicht das System Restaurant.
Sondern es liegt an einer Person. Da sind wir wieder bei diesem konservativen Blick auf, also konservativ in dem Sinne, den wir ja schon oft öfter besprochen haben. Ja. Ne? Schuld ist nicht das System, sondern Schuld ist entweder externe Faktoren oder es ist eine Einzelperson, es ist was Individuelles.
Und das ist zum Beispiel jetzt die jetzige Chefköchin von diesem Sterne-Restaurant, wo der Richard dann dieses mehrwöchige Praktikum hat, die ist auch total lieb. Die haben halt dann ein längeres Gespräch, was total herzlich ist, wo dann auch eine bekannte Persönlichkeit, die dann diese Chefin für eine Folge halt spielt und die ist so total zuvorkommt, lieb, fragt und so und die erzählt auch, dass sie halt viele Jahre ebenfalls nach einem Sinn gesucht hat und auch vieles nicht funktioniert und irgendwann hat sie dann das große Glück gehabt, dass dann so ein Sterne-Restaurant funktioniert hat. Und da merkst du dann total, oh cool, wenn du so eine Chefin hast, super, aber das ist trotzdem eine Umgebung, die total danach schreit, hau ab, arbeite da niemals. Ja. Wenn du erstmal eine Woche lang 8 Stunden lang Gabeln sauber machen musst, um dann vielleicht die Chance zu bekommen, dass du dann nächste Stufe quasi einen Teller sauber machen darfst und dann irgendwann Kellner machen darfst, ich glaube nicht, dass das eine geile Stelle ist. Und da wurde eigentlich, glaube ich, die wenigsten Leute wollen dort, glaube ich, sollten dort vielleicht arbeiten, oder? Ist das so geil? Ich weiß nicht. Deswegen, das ist auf jeden Fall eine Frage, die sich die Serie noch beantworten muss. Mhm. Ich meine, das ist ähnlich auch, ich habe auch so ähnlichen Gedanken zu Whiplash. Mhm. Ich mag diesen Film auch total. Da geht es ja um Musiker, um Schlagzeug. Also diese Leidenschaft für Musik machen, wo man sich auch aufopfern muss dafür, um der Beste zu sein. Und in Whiplash geht es darum, dass der Hauptcharakter der beste Schlagzeuger der Welt werden will.
Oscar-Film von 2015?
14, irgendwie so. Und dieser Schlagzeuger wird auch physisch und psychisch fertig gemacht. Ja. Das wird auch in dem Sinne kritisiert, aber es wird auch romantisiert, weil am Ende wird uns gesagt, dass um halt dieses Supertalent zu finden und zu formen, muss man Leute fertig machen.
Das hat zum Erfolg. Das ist blöd, aber das führt zum Erfolg. Sozusagen. Und es gibt keinen anderen Weg sozusagen.
Also so sagt es dann der toxische Lehrer, der seine Schüler fertig macht, um halt das riesen Musiktalent zu finden, muss ich leider meine Leute fertig machen. Und so ein bisschen ist der Bär, muss man leider sagen, auch so ein bisschen, weil um halt quasi der beste Koch zu werden, muss man sich halt aufopfern und finden. Es gibt dann auch, es gibt zumindest einen Bäcker auch in der zweiten Staffel, der halt auch sagt, der hat jahrelang versucht, der Beste zu sein und hat gemerkt, das ist total toxisch und es gibt immer jemanden, der besser ist als du. Wie kommst du damit klar? Und da gibt es auch ein sehr ehrliches Gespräch, aber ich habe trotzdem so ein bisschen, ganz loswerden kannst du das, glaube ich, nicht. Liegt wahrscheinlich natürlich an der Grundthematik einfach her, weil sobald du in irgendeinem Berufsfeld der Beste sein willst, da ist dieser Crunch, dieses Toxische ist irgendwie immer mit dabei. Aber für mich könntest du zumindest die Serie noch ein bisschen stärker ansprechen.
Kommt so mega Konkurrenz einfach dann auch.
So Konkurrenzdenken. Also sie lässt es nicht, ich muss auf jeden Fall sagen, die Serie lässt es nicht total außen vor. Sie spricht es schon an, aber sie ist dem trotzdem immer gewillt, auch in der Art der Inszenierung, das irgendwie doch zu romantisieren, dass man trotzdem irgendwie begeistert dabei zuschaut, wenn die Leute sich irgendwie für eine Soße fertig machen, weil irgendwie sieht es halt auch am Ende geil aus. Aber deswegen trotzdem, Guckempfehlung.
Alles klar. Vielen Dank für The Bear.
The Bear. So, Lukas, du hast uns mal wieder...
sondern The Bear.
The Bear. So, du hast uns jetzt mal wieder ein Anime mitgebracht.
Ja, haben wir lange nicht über Animes gesprochen. Also für meine Verhältnisse lange nicht. Ja, habe ich. Und zwar einen, auch den ich gerade schaue, der ist auch noch nicht... Also der
für läuft, die ja, stimmt, ich Zuschauerinnen das Bild wechseln.
Das stimmt.
So.
So. Reign of the Seven Spellblades ist der Name. Also... es geht offenbar um was mit Zauberei, würde ich sagen. Und tatsächlich ist es das, also ich fange vielleicht mal, ich muss vielleicht vorher anfangen. Also es ist eine Anime-Serie, die ist jetzt gerade aktuell, in der aktuellen Season läuft die bei uns in Deutschland auf Crunchyroll. Und im Simulcast immer freitags kommt eine neue Folge nach der Japan-Veröffentlichung. Wir sind jetzt bei 8 Folgen. Ich schätze mal, sie wird wie normale Staffeln, Anime-Staffeln auch 12 haben, denke ich. Ich habe, glaube ich, mittlerweile so ein ganz gutes Gefühl entwickelt, ob eine Serie fortgesetzt wird oder nicht. Ich denke, diese wird fortgesetzt werden, weil sie macht vieles gut. Sie ist auf jeden Fall nicht billig. Ist basiert auf einer Light Novel von Bokuto Ono. Die es seit 2017 gibt, jetzt eben auch die Adaption bekommen. Läuft seit Juli. Und es, ich will noch nicht über so viel über Inhalt sprechen. Ich überlege, was man noch unbedingt noch wissen muss. Sie ist produziert vom Studio JC Stuff. Die haben jetzt in letzter Zeit gar nicht so ganz, ganz mega riesige, große Produktionen gemacht, wenn ich nicht ganz falsch liege. Aber wir kennen die und ihr kennt sie, wenn ihr das Filmmagazin eine Weile hört. Denn die waren die Produzenten aus den 90ern von dem Film, den wir uns zusammen angeschaut haben. Jetzt ist Wolf Brigade.
Der Rotkäppchen.
Der Rotkäppchen, der japanische Rotkäppchen-Film. Guckt mal, sucht mal The Wolf Brigade. Ganz interessante Geschichte, wo es auch eine Serie gibt, die koreanisch ist tatsächlich. Also hört euch die Folge auch mal an, wenn euch das interessiert. Und dieses Studio eben ist auch für Reign of the Seven Spellblades zuständig, haben einen ganz interessanten Animationsstil gewählt, also Zeichenstil auch, die Gesicht, es ist so ein bisschen glowy, passt vielleicht auch zu dieser Magie, das sieht man jetzt auf dem Cover nicht so richtig, das sieht relativ klassisch aus, aber die Gesichter sind so ein bisschen überstrahlt und es ist so ein weicher Schein über allem. Und es ist ein Harry Potter Rip-Off. es ist einfach Harry Potter als Anime.
Okay, gut, da gibt es schlechtere Prämissen, muss man sagen. Auch schlechter, wie man Leute dazu, soll ich mir das angucken? Willst du Harry Potter als Anime? Dann ja.
Und also, so bin ich auch drauf gekommen, hab mir da den Trailer angeguckt und dachte so, was? Also es geht, wir haben einen Hauptcharakter, Oliver Horn heißt er, fängt jetzt sein erstes Jahr auf der Zauberschule an, die ein großes Schloss irgendwo ist, das so ein bisschen auch mittelalterlich wirkt. Mhm. Woher kennen wir das wohl? Und dort lernt er eben verschiedene Freundinnen und Freunde kennen, mit denen er dann auf die Schule geht. Die sind etwas älter, also es ist schon, also ich glaube, es wird einmal gesagt, dass er 16 ist, da startet man in die Schule. Man hat auch 7 Jahre auf dieser Schule. Mhm. Und dort lernt man eben das Zaubern. Oder man kommt auf die Schule und kann schon etwas zaubern, aber wird dort auch ausgebildet in verschiedenen. Es gibt Zaubertrankunterricht, es gibt Verteidigung, es gibt Schwertkampf, denn
wie funktioniert
man hat
denn
nicht, nur, nicht nur normale Zauberstäbe, deswegen Spellblades, sondern man hat so, ich habe leider den Namen vergessen, wie diese Blades heißen. Man kämpft nämlich auch mit Schwertern. Und dann hat man so einen Mix aus Zauberduell und Schwertkampf.
Okay. Und sind dann die Schwerter auch so magisch aufgeladen? Oder sind es wirklich einfach nur metallische Schwerter?
Na, es ist noch nicht so hundertprozentig klar. Man kann auf jeden Fall auch mit diesen Schwertern zaubern.
Okay.
Also sie sind wie auch Zauberstäbe im Prinzip. Aber man kämpft auch ganz normal mit den Schwertern.
Mhm.
Und also man muss vielleicht über die Animation erstmal sagen, es sieht natürlich an vielen Stellen super cool aus. Also, es gibt so einen großen Kampf gegen so ein magisches Biest, sage ich mal. Und das sieht schon echt geil aus. Also macht schon Spaß, das zu schauen. Man hat jetzt vor allem bis jetzt irgendwie so Angriffszauber gesehen. Ob es so ein Wingardium Leviosa Schwebezauber gibt, weiß ich gar nicht bestimmt. Aber ja, also es hört nicht da auf, Harry Potter Rip-Off zu sein. Wir haben zum Beispiel auch verschiedene Figuren erinnern so ein kleines bisschen. Also es gibt auch so eine Art Ron Weasley mit in der Gruppe. Es gibt auch so eine Art Hermine Granger. Es gibt aber auch einen Schüler, beziehungsweise Schülerin, da komme ich gleich drauf, der beziehungsweise die Muggeleltern hat, würde ich mal sagen. Also aus einer nicht magischen Familie kommt. Das wird allerdings nicht problematisiert. Okay. So wie bei Harry Potter. Und ja, ne, wir kennen das. Und dann haben wir halt ein Schulsystem mit relativ brutal. Also da sterben auch gerne mal Schüler. Es wird auch gleich zu Anfang angesagt. Die Schulleiterin, lange weiße Haare, aber nicht Dumbledore, sondern etwas jünger.
Jude Law.
Nee, noch jünger.
Noch jünger.
Und ja, alle Mittel sind recht, um nach vorne zu kommen. So funktioniert die Zaubergesellschaft. So, und wir haben auch tatsächlich gleich am Anfang in der ersten Folge eine Auseinandersetzung. Da ist nämlich bei der Willkommensparade für die neuen SchülerInnen entkommt sozusagen, oder ein Troll reißt sich los.
Hm.
Wir kennen das auch irgendwo her.
Kenne ich vielleicht aus einem Harry Potter Film, vielleicht den ersten.
Ja, vielleicht. und da geht es dann aber auch, vor allem geht es gleich los mit Halbmenschenrechten sozusagen. Also haben Trolle Rechte, haben magische Wesen Rechte. Also wir haben eine Welt, die ist sozusagen das, was man sich bei Harry Potter, was bei Harry Potter nur so anklingt, nämlich, ne, das so im Hintergrund auch, vor allem in den Büchern, in den Filmen kaum, aber in den Büchern, als es um die Riesen geht, beispielsweise in Band, lass mich überlegen, 7, 6, 7, nochmal, müsste ich nochmal nachschauen, wo es auch da so ein bisschen darum geht, ne, welche rechtliche Stellung haben die, oder mit den Hauselfen, ne, wo sich Hermine ja auch in den Büchern sehr einsetzt für deren Rechte. Darum geht's auch. Wir haben auch so einen Charakter, der sich für die Rechte von diesen Menschen einsetzt, Halbmenschen einsetzt. Und was wir auch haben ist, dann darauf fußende Story Arcs, sage ich mal. Da gibt's nämlich SchülerInnen, die sehen das nicht, die machen Experimente tatsächlich mit solchen Halbmenschen. Dann gibt es welche, dann merken wir langsam, es gibt konservative, normale, in Anführungsstrichen normale Teilnehmer an der Gesellschaft, die das richtig finden, dass man bestimmte Jagden auf so magische Tiere immer noch macht, ne? Dass man die zum Vergnügen in so einem Kolosseum dagegen die kämpft und tötet und so. Und dann gibt es die, werden immer als Aktivisten bezeichnet, unbequeme Magierinnen und Magier.
Die sind unbequemer,
vor allem. Ja, die sagen, das ist aber nicht okay für uns. Mhm. Genau, also man versucht so ein paar gesellschaftliche Diskussionspunkte anzubringen und wo mir die Serie dann auch sehr aufgefallen ist, es gibt, wie gesagt, einen Charakter, der beziehungsweise die zu einer Gruppe gehört, die ihr Geschlecht wechseln kann, immer von männlich zu weiblich, und damit sind bestimmte Eigenschaften verbunden. Ich will mich noch nicht ganz festlegen, ob das woke ist, weil so weit sind wir einfach noch nicht. Es ist, glaube ich, jetzt erst vor 2 Folgen so eingeführt worden, dieses Konzept. Es ist ja auch, es sagt wieder nur, es gibt sozusagen Männer und es gibt Frauen, und zwischen den beiden Polen kann man hin und her wechseln.
Mhm. Kann man so, ja.
Ist noch nicht, also es ist nicht so ausgesprochen worden, so, deswegen bin ich mir noch nicht so hundertprozentig sicher, was man davon halten kann. Aber es ist schon relativ weit, ne? Also man es wird auch nicht problematisiert, sondern diese Person wacht, wird als Junge introduced sozusagen, heißt auch Pete, und in einer Nacht plötzlich erwacht das sozusagen, und unser Hauptcharakter merkt es und ist aber überhaupt gar kein, sondern ist dann einfach empowering und sagt, hier, wenn du Hilfe brauchst, ich bin für dich da. Übrigens, es gibt bei uns an der Schule auch so einen Club, da treffen sich, es gibt noch mehr, die genauso sind, da trifft man sich, und dann hat man auch so einen Abend, begleitet dann der Hauptcharakter auch die Figur damit hin. Und die sind sehr gegenseitig empowernd und haben gesagt, du brauchst hier überhaupt keine Angst haben, wir sind hier. Und es gab da auch bezüglich bis jetzt zumindest überhaupt gar kein Mobbing oder so, ne? Also das fand ich schon relativ stark, dass das einfach ganz normal ist. Also das erlebt man zumindest im schonenlastigen Mainstream-Anime immer noch relativ selten, dass das dann nicht problematisiert wird. Ne? Wir hatten ja jetzt gerade den Fall sozusagen bei der aktuellen Gundam-Serie, die jetzt auch eine zweite Staffel bekommen hat, Mobile Suit Gundam The Witch from Mercury, die ich sehr empfehlen.
Ein sehr leichter Titel, den kann man gut merken, ja.
Die ich sehr empfehlen kann für Gundam-Einsteiger, der ich auch einer bin, also ich kenne mich bei Gundam nicht aus, aber die macht es einem leicht. Da gibt es gleich so am Anfang gab es eine Hochzeit zwischen den beiden Hauptcharakteren, die beides Frauen sind. Die tragen dann auch einen Ring. Und beziehungsweise es wird nicht explizit gesagt, dass es eine Hochzeit gab, aber es hat dann eine Synchronsprecherin wohl in einem Interview gesagt und in irgendeinem Alttext von einem Bild tauchte das auch auf. Okay. Und das war dann sozusagen so, und dann hat aber das Studio das zurückgezogen, weil es ist immer in der Öffentlichkeit immer noch nicht so.
Krass, und das hat ausgereicht, das war schon zu viel.
War ein bisschen zu viel. Japan ist das einzige, Japan ist tatsächlich das einzige G7-Land, in dem homosexuelle Menschen nicht heiraten dürfen. Da ist auf jeden Fall noch,
Das ist noch viel nachzuholen.
Noch Nachholbedarf. Und es gab jetzt auch im Juni, glaube ich, ist ein Gesetz verabschiedet worden vom Parlament in Japan, dass das Verständnis in Anführungsstrichen für sexuelle Lebens- oder Identitäten und Lebensmodelle, wie eben diese heiraten, stärken soll. So, also man hat dort quasi qua Gesetz auch festgeschrieben, dass das offenbar noch nicht tolerant genug ist. Wobei man auch sagen muss, auch im Anime, in der Popkultur gibt es das schon. Ne? Also Figuren, die homosexuell sind, sowieso gerade schon ganz lange.
Ist ja auch total japanisch, sind ja auch sehr viele androgyne Figuren, die so total wirklich zwischen denen und außerhalb der Geschlechtergrenzen, die wir so ziehen, agieren. Da gibt es ja super viele Beispiele in ganz, ganz vielen japanischen Medien. Finde ich auch mal ganz spannend. Da gibt es ja wirklich so totales, wie einerseits die japanische Gesellschaft ist und teilweise und dann wirklich totaler Gegensatz, wie dann halt deren Kultur aussieht.
Wobei, also natürlich ist es da auch so, dass es in Teilen von Tokio überhaupt gar kein Problem gibt. Ja. Und sicherlich auf dem Land, also wir haben ja ähnliche Probleme. Bei uns ist ja nicht alles super, aber bei uns kannst du mittlerweile wenigstens heiraten. Ja. Ne? Aber da war es offenbar bei dieser Ehe, gibt es da noch Grenzen in Japan? Das hat man bei diesem Beispiel wieder gemerkt. Deswegen fand ich das zum Beispiel mal gut, dass in so einer Mainstream-Shonen-Serie auch sowas vorkommt. Mal, ne, so eine Figur vorkommt und das nicht problematisiert wird vor allem. Mal gucken, wie es weitergeht, ob sie irgendwo noch einen Zungenschlag drin haben, der es dann irgendwie madig macht. Das passiert bei vielen Anime, die
vor allem, wenn die Figur dann halt so wechseln kann zwischen den Geschlechtern, so ständig hin und her, das ist natürlich auch immer, wäre jetzt so für rechte Leute, wäre das dann so ein Argument, ja guck mal, die quasi wie der Tag gerade ist er jetzt Mann oder ist sie eben Frau?
Also ja auch so, du meinst diesen klassischen Vorwurf von wegen, du wechselst hier dreimal am Tag.
Genau, was jetzt auch in Deutschland ist ja bald das Selbstbestimmungsgesetz, ist ja jetzt auf dem, er hat die nächste Hürde sozusagen übergangen und es wird wahrscheinlich bald dann vom Bundestag beschlossen werden. Da war ja auch wieder genau dieses Argument, dass quasi sich Menschen einfach, wie sie gerade heute lustig sind, entscheiden könnten, obwohl das natürlich übelster Quatsch ist. Aber so könnte man das natürlich auch so interpretieren, wenn das, ich weiß natürlich jetzt nicht, wie es genau in der Serie geschaltet ist. Aber ja,
das ist. Also, es ist auf jeden Fall nicht so gestaltet gewesen, dass es mir gleich so aufgefallen ist als das Argument, aber das stimmt ja. Deswegen, und diese Person switcht halt zwischen zwei Punkten sozusagen. Das ist halt, mal gucken, wie das weitergeht. Deswegen wollte ich mich da noch nicht so hundertprozentig festlegen. Aber die Serie hat auch noch ein paar andere gute Sachen, wo sie mich gekriegt hat, von den ganzen guten Sachen, die ich erwähnt habe. Obwohl es eine relativ klassische Serie trotzdem ist, ne? Männlicher Hauptcharakter, sieht auch aus wie alle anderen männlichen Hauptcharaktere mit irgendwie so halblangen, dunklen Haaren. Es gibt, ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wer ist eigentlich dieser Hauptcharakter? Wir lernen gar nicht so richtig was über ihn. Wir wissen nicht so, also er ist schon echt ein guter Magier so, aber auch nicht überkrass, ne, so wie bei diesen ganzen ganzen Fantasy beziehungsweise Isekai-Serien, wo das dann so overpowerte Hauptcharaktere sind. Er ist auch so ein bisschen overpowered, aber nicht so richtig. Wir wissen nicht so richtig, warum und wie, bis es dann irgendwie in Folge 6 oder 7 so einen Moment gibt, wo wir plötzlich merken, der hat sozusagen was vor uns die ganze Zeit verheimlicht, so wie vor seinen Klassenkameraden auch. Die wissen das auch noch nicht, wo wir dann erst was über die Figur erfahren. Und das finde ich immer cool, wenn dir eine Serie oder ein Film nicht alles sofort erzählt. Ne? Wenn du sagst, so, das ist dein typisches Abziehbild, so ist dein Charakter und du kannst deine nächsten Schritte einschätzen, damit es möglichst identifizierbar wird, sondern wir lernen erst etwas, wo ich dann da saß und dachte so, oh, aha. Das ist der Hintergrund also. Und das kann er also. Und er ist vielleicht gar nicht so ein netter Dude, wie wir die ganze Zeit dachten. Zumindest zu bestimmten Leuten. Ja, und dann haben sie haben auch nette Nebencharaktere, muss man sagen, die sie auch alle eingeführt haben und die alle was Interessantes haben. Ne? Also es gibt zum Beispiel eine Japanerin in dem Anime, Nanao, die so ein bisschen sein Spiegelbild ist. Da gibt es auch so ein bisschen Romance, die aber auch eine dunkle Hintergrundgeschichte hat, die da auch frisch an die Schule kommt. Und also es ist eine sehr gute Gruppe, die da irgendwie gebaut worden ist, finde ich. Wir wissen dann auch irgendwann erst später, worum es, also erst mit diesem Reveal in Folge 6 oder so wissen wir überhaupt erst, wo die Serie hingeht. Die ersten 5 Folgen nimmt sie sich Zeit, erstmal uns zu, die Welt so ein bisschen zu zeigen und die Konfliktlinien, die es allgemein gibt und die Schule zu zeigen und die Zauberei zu zeigen und so weiter. Und erst dann geht die Geschichte los. Fand ich auch gar nicht so schlecht. Also kann man echt mal reinschauen. Mhm.
Gibt's denn eigentlich da auch Häuser? Auch bei Harry Potter? Oder haben sie das ist ja nicht
eher
geklaut?
Es ist eher, aufgeteilt nach Jahrgängen, sozusagen. Ach so, also die Jahrgänge haben auch, soweit ich das jetzt gesehen habe, unterschiedliche Uniformfarben. Und die größeren sind natürlich besser und so. Und es gibt dann so ganz, ganz wild, weil in der Nacht, also das wurde noch nicht so richtig erklärt, warum, aber okay, wenn man sich darauf einlässt, in der Nacht verwandelt sich das in der Schule, nicht so wie bei Harry Potter, dass es so Treppen gibt, die hinfahren, sondern da verwandelt sich die Schule sozusagen in so ein Labyrinth, wie so ein Game Dungeon.
Okay, damit die nicht ihren Schlafplatz verlassen.
Und doch, sind sie dann schon.
Aber schon.
Aber und da finden dann auch Kämpfe, wenn es noch gefährlicher ist, da finden dann Kämpfe statt. Gut, und dann machen auch ältere Schüler Jagd auf Jüngere und so.
Das ist dann vielleicht dieses Prinzip, der mit dann die besten Zauberer durchsetzen, weißt du?
Ja, na, darum geht es, genau das.
Das ist dann wahrscheinlich das Prinzip, ja. Auch mal ein bisschen schwierig, ne, dass immer dieser Sozialdarwinismus, der da so ein bisschen auch durchkommt, ne, dass man was sich nicht umbringt, macht dich bloß stärker und wir müssen halt hier die stärksten Mitglieder der Gesellschaft irgendwie herausfiltern, was mit stärksten meint ich dann körperlich irgendwie meint. Ist auch bei vielen schon an Animes, ist total. Ja auch immer dieses Wettbewerb, Schulthema, ja. Ist ja auch ganz, ganz häufig zu sehen und dann irgendwie Kräfte messen, ganz, 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 ganz häufig.
Ja, bisschen, das gibt ja bis zu Dragon Ball gab es das ja auch schon ganz am Anfang, dieses große Tournament, wo die dann.
Finde ich auch ganz faszinierend, woher das kommt, warum das so stark auch in der japanischen Popkultur vertreten ist, dieses Kräfte messen und dieses wirklich, dass man irgendwie so eine Gruppe von Kämpfern irgendwie hat und die dann irgendwie in einem Turnier oder in der Schule oder durch irgendwas herausfinden müssen, wer denn der Krasseste ist.
Wo das herkommt, habe ich nur küchenpsychologische Antworten, aber ich glaube, was dann dazu beigetragen hat, ist, dass es enorm erfolgreich ist. Also das ist halt einfach, Shonen ist nicht umsonst das Größte.
Aber es hat ja auch immer einen Grund, warum. Es ist natürlich auch mal, warum ist in Deutschland ein Krimi so erfolgreich?
Ja.
Da kannst du sogar auch ganz viel küchenpsychologisch irgendwie, das ist der Geist der Nation, irgendwie versuchen, das zu erklären, warum die Deutschen das so sehr lieben. Warum lieben Japaner so sehr Kräfte messen? Ich könnte jetzt viele Hottags, glaube ich, raushauen, aber das ist, glaube ich.
Lieber nicht, vielleicht machen wir dazu mal was und dann müssen wir erstmal ein paar Sachen dazu lesen, würde ich sagen.
Und Leute
die sich wissenschaftlich damit
tatsächlich beschäftigen. Mehr beschäftigen,
Beschäftigt haben. Gibt's mit Sicherheit. Gibt's mit Sicherheit. Auch schon in der Geschichte irgendwie Vorbilder. Gerne eine Empfehlung. Ein bisschen wild ist es trotzdem auch. Wirkt auch nicht immer so hundertprozentig, soll ich sagen, rund das Storytelling, würde ich sagen. Aber ich bin das bereit, gerne zu akzeptieren, wenn das Grundlevel für mich passt und da nicht so viele problematische Sachen drin sind. Von daher, das kann man sich, glaube ich, gern. Also ich habe es gerne geschaut und ich schaue es auch weiter, wie gesagt, jeden Freitag. Ich rechne mit noch 4 Folgen, mit 4 weiteren in dieser Staffel.
Okay. Sehr schön.
Ja.
Dann hätten wir unsere beiden Serienempfehlungen durch. Dann an News gab es vielleicht ich weiß gar nicht, ob wir da hätten letzte Woche schon drüber sprechen müssen. Mhm. Vielleicht schon, vielleicht ist es dann sich uns noch gar nicht aufgefallen. Aber Dune 2 wurde ja verschoben.
Ja.
Auf 2024 jetzt auf
wegen der Streiks.
Wegen der Streiks, was ich schon einen ganz bemerkenswerten Schritt finde, weil der Film an sich fertig ist.
Ja.
Der hätte im Oktober laufen sollen, aber jetzt auch nochmal verschoben. Weil Warner Brothers sagt, wir wollen das auch gerne richtig bewerben können mit den Stars, die halt aufgrund des Streiks das eben gerade nicht dürften. Und statt halt sich mit den Leuten zu einigen und denen halt einen fairen Deal zu bezahlen, verschiebt man lieber den Film und geht dann das Risiko ein, dass er halt dann nicht so gut läuft. Weil das ist eigentlich ein typischer Winterfilm durchaus. Wenn er dann jetzt halt.
Aber es ist so eine Wüste und sau warm.
Das stimmt. Aber Science Fiction ist ja, glaube ich, immer so, auch wie Fantasy, so gerne so auf Ende des Jahres wird gerne geschoben, wo dann Leute auch wieder gerne ins Kino gehen, wenn es halt ein bisschen kälter draußen ist. deswegen finde ich auch mal schon recht bemerkenswert, dass man so einen großen Blockbuster, weil vor allen Dingen ja dann auch vor kurzem auch nochmal eine große PR-Aktion auch lief, wo das dann auch im Hollywood und Empire Magazine irgendwie nochmal großes Interview den Stars und so gegeben hat. Mhm. Also eigentlich so, das Marketing-Team war schon eigentlich auf Oktober-Release wohl gedrillt und dann kurz vor Schluss hat man sich nochmal umentschieden, dass man das halt eingeht, finde ich auch mal schon recht bemerkenswert. Ja, zumindest der erste größere Film, der jetzt im Laufe des Streiks jetzt wirklich verschoben wurde.
Also wir werden wahrscheinlich, das haben wir schon öfter auch gesagt, wir werden wahrscheinlich wirklich durch diese Streiks einen Einbruch an Content aus Hollywood haben. Erstmal eine Zeit lang.
Eine Zeit lang, ja.
Gibt es einige Indizien dafür. Wobei ich letztens auch was Interessantes dazu gelesen habe, dass das eine Chance für internationale Produktionen sein
oder
kann.
Oder kleine amerikanische.
Weil beispielsweise Netflix ist ja sehr international aufgestellt, was die Produktionen angeht. Und die werden, also haben sie nicht gesagt oder ich habe es zumindest nicht gesehen, aber die Vermutung liegt natürlich nahe, dass die dann dieses Defizit aus Amerika mit Content aus anderen Produktionskreisen, China, Südkorea.
Kann ich auch dazu führen, dass man sich dann halt bloß Inhalte des Inhaltewillens halt holt, wo man jetzt nicht irgendwie kreativen Köpfen die Möglichkeit gibt und Geld gibt, sondern halt irgendwie nur, mach mal schnell was, damit halt einfach der Katalog voll wird. Weißt du, das kann ich auch dazu führen. Muss ja nicht zu mehr Qualität führen.
Nein, ich bin mir nicht sicher, du produzierst ja so eine Serie auch nicht in zwei Tagen. Ich denke mal, sie müssen schon etwas, was es schon gibt, jetzt einkaufen, wenn sie das, ich könnte mir vorstellen, um mal die positive Sichtweise zu haben, dass es eine Chance für andere Märkte als Hollywood ist, ein bisschen
Aufmerksamkeit
zu bekommen. Ja. Ich sag mal, Südkorea ist sowieso im Aufwind auch, wenn du dir da die Dramen aus Südkorea beispielsweise anguckst, die K-Dramas, haben sie ja auch schon sehr, sehr viele, muss man sagen.
Haben wir so schon County immer auch noch mehr. Und Indien vor allen Dingen natürlich auch, wo es mehrere riesen Filmindustrien gibt, die schon für sich alleine einfach stehen, je nach Region. Deswegen auf jeden Fall spannend. Aber wir kriegen ja diesen, zumindest aktuell, wie es aussieht, halt noch ein paar große Filme dieses Jahr, auf jeden Fall ja noch. Jetzt ist ja auch der auch auf Netflix erscheinen wird, der neue Film von David Fincher. The Killer. Es geht um einen Killer mit Michael Fassbender.
Nein.
In der Hauptrolle ganz
unten. Oh, das ist ein Film für dich, Mensch. Michael Fassbender, David Fincher, alles.
Ja, für dich ist, also du bist so, wenn ich dir den Trailer zeige, das sieht auch eins zu eins aus wie dir ein David Fincher-Film, vor allem mit der Gelbstich. Mindhunter-like, wo es halt das ist irgendwie ein französischer Comic, auf dem das basiert. Wir kriegen noch Napoleon von Ridley Scott mit Joaquin Phoenix.
Apple TV, ja. Aber auch aus dem Kino, ne?
Genau, auch im Kino, aber auch von Apple TV kriegen wir den neuen Scorsese-Film Killing of the Moonflowers, mit Leonardo DiCaprio und Robert De Niro. Deswegen sind noch ein paar große Filme, jetzt auch Ferrari, heute ist der Trailer erschienen mit Adam Driver als Ferrari. Von Michael Mann tatsächlich auch inszeniert, der auch mal wieder einen Film gemacht hat, also der Heat und Miami Vice Macher und unter anderem. Deswegen viele alte Männer, die nochmal Filme machen, aber vielversprechende Filme, auch sehr talentierte Leute. Deswegen mal gucken, ob die noch alle, also bisher sieht es danach aus, ob sie kommen, wer weiß im Verlauf des Streiks, ob sich das dann auch ändert. Aber zumindest bis Ende des Jahres kommen noch ein paar große Filme. Deswegen mal gucken, wie wir dann auf das Kinojahr blicken. Ich würde mal vermuten, dass wir Ende des Jahres der Streik immer noch vielleicht am Laufen sein wird.
Kann sein.
Aber dann drei, vier große Filme irgendwie gekommen sind, wo man sich dann auch sagt, war vielleicht ein gutes Kinojahr, obwohl eigentlich dann Hälfte des Jahres nichts mehr gedreht wurde.
Ja. Naja gut, ich glaube, es kann schon sein, dass wir den großen Output-Stopp sozusagen erst nächstes Jahr dann sehen werden.
Deswegen dieses Jahr vielleicht noch nicht. Aber wird spannend zu sehen sein.
Für Dune fahren wir dann aber schon wieder nach Prag, oder würde ich sagen? IMAX?
Stimmt, ist schon auch wieder IMAX, das stimmt.
Das war echt nicht eine schlechte Erfahrung, kann ich nur empfehlen.
Das stimmt. Gerne wieder.
Gut, dann hätten wir es für die Woche. Ja. Wir haben auch nicht, also wundert euch auch nicht, wenn wir beispielsweise mal Themen, das muss man vielleicht auch nochmal sagen, wenn wir mal so News-Themen beispielsweise, die am Freitag oder Samstag aufploppen, nicht am Sonntag im Filmmagazin haben, weil wir nehmen das oft auch, heute ist Mittwoch zum Beispiel, wir nehmen das oft im Laufe der Woche auf, wenn es uns halt passt. Dann reden wir natürlich in der Woche drauf. Wir sind ja auch kein vordergründiger News-Podcast.
Genau.
Aber nur, falls es dazu Verwunderungen kommt, weil die Meldung ist ja schon wirklich schon ein bisschen her. Aber
vielleicht hat man es auch letzte Woche übersehen. Ich weiß nicht, kann auch sein. Aber ja, es passiert manchmal. Aber ist ja trotzdem spannend zu besprechen.
Jo. Goodie. Na dann, wir hören uns nächste Woche
so
wieder.
So sieht's aus.
Und dann habt eine schöne Zeit.
Tschüss.